war auf einem Bauernhof und dort hat man eine Party machen wollen. Und auf dieser Party haben das Huhn und das Schwein diskutiert und haben darüber gesprochen, was sie dazu beitragen können. Und das Huhn, das hat zum Schwein gesagt, du, wir machen Ham und Eggs. Ich bringe die Eier und du bringst den Schinken. Oder? Das ist schon sehr nah an dem, wie Berufung funktioniert. Dem einen kostet es das Leben und der andere kommt gut davon. Momentan ist ja Apfelernte und ich habe auch einen Apfelbaum. Und da dachte ich, ja, die einen Äpfel, die erntet man und die sind von den Vögeln angepickt. Und die haben so Löcher manchmal und ja, aber sie schmecken gut, trotzdem. Und dann gibt es andere Äpfel, die schauen richtig gut aus. Dann schneidet man sie auf und dann sind sie von innen heraus gefroren. Dann sind sie von innen heraus braun. Und dann gibt es die anderen Äpfel, die sind noch klein und grün. Und schmecken eigentlich nicht besonders oder gar nicht. Und dann gibt es natürlich die perfekten Äpfel, die knallig roten, die guten, oder? Aber es sind alles Äpfel. Der kleine grüne Apfel ist nicht weniger Apfel wie der reife. Und der angepickte Apfel vom Vogel ist nicht weniger Apfel als der, der von innen heraus kaputt geht. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir alle sind Kinder Gottes. Wir alle sind aus Gott geboren. Wir alle haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und sind am Weinstock. Manche befinden sich in einer Situation, wo äußere Umstände etwas schwierig aussehen lassen. Die sind angepickt. Die schauen vielleicht nicht so schön aus oder die Umstände sind einfach sehr herausfordernd, aber sie sind nicht weniger Kind Gottes. Und manche, die haben einfach ein Problem von innen heraus. Eine Wurzel der Bitterkeit oder tiefe Enttäuschung oder Depression oder andere Dinge, aber sie sind nicht weniger Kind Gottes. Und dann gibt es die richtig grünen Äpfel. Wenn man da reinbeißt, dann denkt man, was ist denn das für ein Christ? Oh, Entschuldigung, was ist denn das für ein Mensch? weil die schmecken einfach nicht gut. Aber es ist trotzdem ein Apfel. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung auf dem Weg, auf dem wir uns befinden. Die wenigsten sind die ganz schönen knalligen, guten Äpfel, wo man reinbeißt und alles passt. Und selbst das ist Gnade. Das Leben geht rauf und runter. Ich meine, ich habe gerade nachgedacht, während dem Lobpreis wir haben Oktober, aber ich musste an die Keksausstecher denken. Und die Keksausstecher, das Mikrofon ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Das dreht sich nämlich immer. Ja, ist wirklich blöd, aber gut. Und bei den Keksausstechern, da musste ich dran denken, dass Leute uns immer wieder in eine Form pressen wollen. Die geben uns das Gefühl, mit dir passt was nicht. Und manchmal fragen wir uns dann selber auch, na, passt mit mir was nicht. Wir wollen Menschen in eine Form pressen, aber wir sollen uns nicht in eine Form pressen lassen. Wir sollen sein, wozu Gott uns berufen hat. Und zwar, wir sind unfertig, aber Gott gebraucht uns trotzdem. Mose hat gestottert und Noah war betrunken und Petrus hat Jesus verraten und Jakob hat gelogen, der Paulus hat Christen verfolgt und Eva hatte eine Schwäche für Äpfel. Und trotzdem hat Gott mit ihnen Geschichte geschrieben. Gott schreibt auch mit dir Geschichte. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen durch negative Umstände. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, wenn unser Herz manchmal faul erscheint oder wenn wir mit Situationen nicht zurechtkommen, wenn wir uns selber nicht mögen oder wenn wir uns in Situationen wiederfinden, wo wir gelogen haben oder etwas Dummes gemacht haben. Wir sollen zurück zu Jesus kommen, weil Gott hat einen Plan mit dir. Die erste Folie, genau. Im 1. Korinther 12 heißt es, dass es derselbe Gott ist, derselbe Geist und derselbe Herr, der verschiedene Dinge in die Gemeinde gibt. Und das Schöne daran finde ich, wenn wir Kapitel 12 lesen, dass ein Herr, ein Gott, ein Geist. Das ist schon ein Bild auf den Leib Christi hin. Nachher geht es nämlich weiter mit dem Leib. Viele Glieder und ein Leib. Und die Dreieinigkeit Gottes ist schon so ein Spiegelbild auf die Gemeinde. Wir alle sind verschieden und Gott sei Dank sind wir verschieden. Weil eine Gemeinde würde nicht funktionieren, wenn jeder nur Musik spielen könnte. Wenn es niemanden gäbe, der rechnen kann in der Gemeinde. Das wäre auch dumm. Und deswegen hat Gott hat jedem eine Gabe gegeben. Geht das jetzt so? Ja, genau. Gott hat jedem eine Gabe gegeben zum Nutzen. Gott hat jeden an den Platz gestellt, den er wollte. Wir müssen nur 1. Korinther 12 gut lesen. Jeder hat eine Aufgabe zum Nutzen, zur Erbauung der Gemeinde. Der eine hat ein Wort des Trostes, der andere hilft mit den Kindern. Es gibt im Jeremia, im Jesaja die Bibelstelle, wo es heißt, Oholiab, den hat er ausgerüstet mit handwerklichen Fähigkeiten, mit Gold und Silber, mit Holz zu schnitzen, den Tempel zu bauen. Gott hat jedem eine Gabe gegeben. In einer anderen Bibelstelle heißt es, jeder habe eine Offenbarung, einen Psalm, ein Lied. Gott hat für jeden einen Platz, nämlich wie Gott will, nicht wie ich will. Wir müssen uns demütigen unter die Hand Gottes und sagen, Gott, was möchtest du? Heute in unserer Zeit ist manches Mal da ein bisschen eine Schieflage hineingekommen, weil wir wollen immer wissen, was möchte ich? Wo ist meine Berufung? Wo ist mein Platz? Wo komme ich gut raus? Wo sind meine Gaben gefragt? Der Fokus, das sind keine falschen Dinge, aber der Fokus ist manchmal ein bisschen falsch. Wir sind im Mittelpunkt. Ich muss meine Berufung finden. Anstatt zu fragen, wo ist der Nutzen? Wo will Gott mich haben? Einfach zu akzeptieren, Gott hat mich an einen Platz gestellt und ich werde wissen, was zu tun ist. Und manchmal ist genau das, was gerade vor dir liegt, zu tun, was notwendig ist, ist deine Aufgabe. Manchmal sollen wir das nicht so vergeistlichen. Manchmal hilft es einfach, wenn wir anpacken und sagen, was brauchst du? Und diesen Schritt gehen. Und im Gehen wird Gott uns lenken und leiten. Oftmals höre ich eigentlich nie oder kaum, dass jemand zu mir kommt und sagt, du Ernie, ich weiß, was meine Berufung ist. Ich weiß genau, was meine Berufung ist. Ich bin so glücklich, mein Leben gelingt einfach. Ich höre die Stimme Gottes, das ist einfach super. Ich bin so gern Christ. Ich bin so gerne ein Kind Gottes. Es hört sich eher so an, dass wir sagen, ja, ich denke schon, dass ich weiß, was meine Berufung ist. Aber ich denke auch, da gibt es noch mehr. Du, war der Lobpreis heute gut? War das gut, was ich gespielt habe? Denkst du, das war richtig, was ich gesungen habe? Kannst du für mich beten? So hörte sie eher an. Aber kannst du dir vorstellen, wo Jesus gepredigt hat, die Seligpreisungen zum Beispiel, dass er dann zum Petrus gegangen ist oder zum Johannes und gesagt hat, du Johannes, war das gut, was ich gemacht habe? Ich glaube, Jesus hat gewusst, was seine Berufung ist. Jesus hatte Klarheit in seiner Berufung. Selbst als der kleine Jesus im Tempel war mit 12 Jahren und die Pharisäer verwundert waren und gesagt haben, wo hast du diese Weisheit her? Du redest wie jemand, der Autorität hat. Während 3 Tagen haben die Eltern ihn gesucht. Und die Mama sagt dann zu Jesus, du, mit Schmerzen haben wir dich gesucht, wo bist du denn gewesen? Hat dann Jesus gesagt, oh Mama, Entschuldigung, es tut mir ja so leid. Nein, Jesus hat gesagt, wusstest du nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Er hatte Klarheit, obwohl die Umstände schwierig waren, obwohl er Anschuldigungen bekommen hat. Er wusste, was zu tun ist. Ja, Jesus hat Gehorsam gelernt. Es heißt im Hebräerbrief, Jesus musste Gehorsam lernen. Und ja, es gibt 2 oder 3 Bibelstellen, wo es heißt, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, Jesus nahm zu an Weisheit bei Gott und bei Gunst an den Menschen. Jesus ist gewachsen. Jesus hat auch gelernt. Sind wir souverän wie Gott? Nein. Aber wir können lernen wie Jesus. Wir können wie Jesus lernen, was unsere Berufung ist. Jesus ist in den Tempel gegangen und dort hat man ihm die Tora gegeben. Und er wurde gefragt, vorzulesen. Und dann hat er gelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, blinde Augen zu öffnen, taube Ohren zu öffnen, weil das angenehme Ja des Herrn auszurufen. Und dann hat er das Buch zugemacht und ich glaube, in dem Moment hatte Jesus eine Offenbarung. Plötzlich wusste er, das bin ich. Heute ist diese Schrift in Erfüllung gegangen. Und genau so können wir auch wissen, was unsere Berufung ist. Jeder von uns, der die Bibel halbwegs regelmäßig liest, den sprechen verschiedene Bibelstellen immer wieder an. Der eine, den spricht einfach Hilfeleistung, Barmherzigkeit, Trost an. Der andere stolpert immer wieder über Gebet. Und der andere stolpert immer wieder über Gemeindebau. Oder der andere, der will immer Wunder tun. Der gibt sich nicht zufrieden, wenn keine Wunder geschehen. Und der andere, der muss einfach rausgehen und jeden über Jesus erzählen. Wenn wir die Bibel lesen, können wir auch unsere Berufung finden. Denk mal drüber nach, welche Bibelstellen dir immer wieder wichtig werden. Da kann man auch erkennen, was Gott zu dir sagen möchte. Weil Gott hat für jeden, ausnahmslos, für jeden eine Aufgabe zur Erbauung der Gemeinde. Auch zur Erbauung in der Familie, auch zum Nutzen am Arbeitsplatz. Gott hat niemanden ausgelassen. Jedem hat Gott eine Aufgabe gegeben. Und Gott gibt dir den Platz, wie er es will. Es heißt im 2. Korintherbrief, dass jeder einen Wirkungskreis hat. Dieser Wirkungskreis, ich muss immer wieder darüber nachdenken, weil ich denke, ja, Jesus, ich möchte deinen Wirkungskreis für mich empfangen. Ich möchte demütig meine Grenzen erkennen. Da gibt es eben diese aktuellen Diskussionen, ob eine Frau predigen soll. dann frage ich mich, ja, wo sind meine Grenzen? Und ja, es gibt viele Fragen im Leib Christi. Theologischer Natur und organisatorischer Natur und struktureller Natur. Und man kann verschiedene Meinungen haben. Aber ich möchte demütig vor Gott den Wirkungskreis empfangen, den Gott für mich hat. Und zwar ist dort das Motiv ganz, ganz wichtig. Will ich mich gut darstellen? Will ich jemandem was beweisen? Will ich ein gutes Gefühl haben? Will ich gesehen werden? Oder ist mein Motiv wirklich, wie Paulus sagt, ich ringe um euch. Ich will, dass ihr Jesus ähnlicher werdet. Ich will, dass in euch die Frucht hervorkommt, die Gott vom Himmel her über dir träumt. Ich will Helfer deiner Freude sein. Unser Motiv ist so entscheidend für unsere Berufung. Und so sollen wir uns demütig in das einordnen, dass wir die Berufung Gottes annehmen. Aber andererseits möchte ich auch diesen Wirkungskreis, den Gott für mich festgesetzt hat, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute hier stehe, ich möchte ihn auch ausnutzen. Ich möchte nicht vor lauter Demut mich komplett zurückziehen und sagen, Gott, wenn du überhaupt nicht zu mir redest, dann tue ich halt gar nichts, bis du was sagst. Aber Gott redet ja ständig. Vielleicht liegt es an meinen Ohren, dass ich nichts höre. Wir können nicht alles auf Gott schieben. Wir haben auch eine Verantwortung, die Stimme Gottes zu hören. Wir haben auch eine Verantwortung und Gott sagt schon ganz viel in der Bibel, was wir tun sollen. Versäumt die Gemeinde nicht. Liebe den Nächsten. Freue dich alle Zeit. Da können wir alle anfangen. Wenn jetzt Inflation und Krieg und Maskenpflicht, ja, da haben wir genügend Grund, uns zu freuen. Und wenn wir uns freuen, dann steckt man andere an. Das ist doch auch schon ein guter Beitrag für die Gemeinde, oder? Es gibt so viele einfache Dinge, die wir tun können, um die Welt zu verbessern. Den Wirkungskreis, den Gott uns anvertraut hat. Jetzt müssen wir aber relativ schnell zu den drei Themen kommen. Oder? Eins möchte ich nur sagen. Und zwar, im Jeremia, dort heißt es, in Jeremia klagt der Prophet Jeremia, dass sie so ungehorsam waren, so störrisch waren, die Israeliten. Und Gott sagt, ihr wisst überhaupt nie, was zum Tun ist. Und er vergleicht es dann und sagt, selbst die Zugvögel wissen wohin. Und wenn ich die Zugvögel anschaue, manchmal stehe ich draußen bei uns über den Zanzenberg und ab und zu kommt so ein richtiger Schwarm von Vögeln. Das ist ja majestätisch schön. Und das sind hunderte, wenn nicht tausende Vögel. Und die krachen nicht aneinander. Das ist nicht so wie im Leib Christi, oder? Das sind wir wohl weniger, aber da clasht es viel öfter. Das ist so faszinierend. Ein Vogel weiß, wann er in den Süden fliegen muss und wann er wieder zurückkommt. Wie viel mehr können wir wissen, was zu tun ist? Was sind jetzt diese berühmten Hindernisse. Genau. Verdammnis, Furcht und vielleicht Bequemlichkeit. Es ist nicht Gott, der uns verdammt. Unser eigenes Herz verdammt uns. Habe ich mir da eine Bibelstelle aufgeschrieben. 1. Johannes 3, 21. Wenn wir zum Beispiel sündigen, dann ziehen wir uns zurück. Wenn wir sündigen, dann verdammt uns unser Herz. Es ist nicht Gott, der uns verdammt. Wenn ich zum Beispiel Adam und Eva sehe, Adam und Eva haben gesündigt. Es war nicht Gott, der nicht gekommen ist. Gott ist gekommen am Abend wie jeden anderen Tag auch. Es waren Adam und Eva, die sich versteckt haben. Sünde, wenn unser Herz uns verdammt, zerstört Beziehungen. Auch zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn wir den anderen bestehlen, wenn wir den anderen belügen, wenn wir dem anderen etwas vormachen und wir treffen uns in Familienkreis, dann müssen wir immer denken, hoffentlich kommt es nicht raus, hoffentlich sagt der das nicht, hoffentlich kommt dieses Thema nicht zur Sprache. Dann sind wir immer irgendwie ein bisschen auf der Hut. Das macht Verdammnis mit uns. Aber Jesus sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil nicht Sünde das Problem ist. Ich meine, Sünde ist furchtbar. Es zerstört Beziehungen, es zerstört unsere Gesundheit, es zerstört unser Leben. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünde. Das Problem ist, dass wir nicht zu Gott hinkommen. Satan hat jedes Interesse, dich von der Intimität mit Gott fernzuhalten. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, die Furcht. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir uns eine intime Beziehung vorstellen, Ehepaare, wenn wir miteinander so vertraut sind, wenn das Vertrauen hergestellt ist, dann ist die Begegnung fröhlich, vielleicht verrückt. Dann trauen wir uns Dinge machen, die wir sonst nicht machen. Mit meinen Kindern blödle ich rum, wie ich mit keinem von euch rumblödle. Das ist, weil nichts zwischen uns ist. Weil ich mich dort so sein traue, wie ich halt bin. Auch mit meinen verrückten Seiten. Und das ist befreiend. Und manchmal lachen wir herzhaft und manchmal weinen wir zusammen. Und das ist, wenn dieses Vertrauen wiederhergestellt ist. Und deswegen möchte ich jeden Einzelnen von euch wirklich anflehen, die Nähe zu Gott zu suchen. Auch oder ganz besonders, wenn du dich verdammt fühlst. Ganz besonders, wenn du in Sünde gefallen bist. Suche die Gemeinschaft mit Gott, suche die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. Wenn der Teufel dir sagt, er ist der Ankläger der Brüder, du bist nichts nütze, du hast alles versaut, dich kann man nicht mehr brauchen. Petrus hat Jesus verleugnet. Wenn Petrus den Weg nicht zurückgefunden hätte, würden wir heute nichts mehr von ihm lesen. Und Jesus selbst hat ihm geholfen, zurückzukommen. Es ist nicht Gott, der uns verurteilt. Es ist unser eigenes Herz, das uns verurteilt. Es ist auch nicht ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, weil Gott hat schon längst gewonnen. Gott ist der souveräne Herrscher, der souveräne König. Jesus ist von nichts überrascht, nicht einmal von deinen Sünden. Er wusste, was er bekommt, als du geboren wurdest, als du wiedergeboren wurdest. Und er wollte dich. Er hat gesagt, nein, ich will dich. Na, dann komm kühn. Und sagt, na, hast den Schmarrn. Aber Gott ist der beste Wiederhersteller. Gott ist der beste Papa. Gott macht aus Mist Dünger. Er kann unseren Mist nehmen und die Erde befruchten, zum Nutzen. Er kann deine Fehler gebrauchen, um vielleicht Geduld, Anteilnahme zu schenken. Komm zurück zu Gott. Hol dir Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Sag dem Teufel, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Blut Jesu ist stärker als meine Sünde. Steh immer wieder auf. Das Einzige, was wir falsch machen können, ist im Dreck liegen bleiben. Und es braucht manchmal die größte Demut, nach der Sünde wieder zu kommen. Und das ist, glaube ich, die größte Überwindung. Wenn wir gesündigt haben, dann fällt es uns schwer, dem anderen wieder in die Augen zu schauen. Aber diesen Schritt müssen wir wagen, um weiterzukommen, damit die Abwärtsspirale nicht in unserem Leben einsetzt. Furcht und Verdammnis. Und das Dritte, das ist, ich bin stecken geblieben. Es ist Gott und die Finsternis. Es ist eben kein Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Weil Gott ist der souveräne Herrscher. Auch jetzt, Gott weiß genau, was mit Zelensky und Putin und China und Amerika läuft. Gott ist von nichts überrascht. Er ist der souveräne Herrscher und er hat die Fäden in der Hand. Das Problem oder der Kampf ist unser Herz. Wem geben wir unser Herz? Hören wir auf den Teufel, auf Furcht, auf Verdammnis oder richten wir unser Herz in das Licht Gottes, ins Wort Gottes, in die Schönheit Gottes? Wir alle brauchen Gottes Gnade. Also komm und lege dein Leben in Gottes Hand. Dann ist das Dritte, und da habe ich mir jetzt gedacht, da lese ich einfach einige Bibelstellen vor. Unwilligkeit, Rebellion oder Bequemlichkeit, ich meine, da könnte man ja eine ganze Predigt drüber halten. Aber ich möchte nur ein Beispiel von Jesus zeigen. Meine Lehre ist nicht mein. Pass auf, da haben wir auch eine Folie, wenn es stimmt. Super. Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat sich unter die Autorität Gottes untergeordnet. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Nochmal, so wie ich höre, richte ich, denn meine Gerichte sind gerecht. Warum? Ich suche nicht meinen Willen, sondern ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, zeugen, dass ich vom Vater komme. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, so lebe ich um des Vaters Willen. Ich bin nicht von mir selbst gekommen. Ich bin von Gott ausgegangen. Ich ehre meinen Vater. Was ich rede, rede ich so, wie mir der Vater gegeben hat. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Und am Kreuz hat Jesus gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Wenn wir das Leben Jesu betrachten, dann finden wir keine Verdammnis, keine Furcht, keine Rebellion. Und deswegen hatte Jesus so viel Klarheit in seiner Berufung. Wo ich noch jung war, habe ich mal ein Lied geschrieben und ich möchte den Text vorlesen. Jeder, absolut jeder ist wichtig. Jeder ist wichtig für Gott. Gott gibt seine Gaben jedem, wie er es will. Er teilt auch mir zu, mit einem bestimmten Ziel. Zugvögel ziehen, woher wissen sie wohin? Ameisen arbeiten, so harmonisch im Team. Lachse schwimmen gar gegen den Strom. Ich bin besonders, ich glaube es kaum. Jeder ist wichtig. Jeder ist wichtig für Gott. Ich will meine Gabe geben, wie er es will. Ich vertraue Jesus, lauf mit seinem Ziel. Fische gehören ins Wasser, ich an seinen Leib. Verschenke mich großzügig und vertraue auf seine Zeit. Geduldig will ich warten, reifen am Platz. Ich bin besonders. Ich bin doch sein Schatz. Ich vertraue Jesus. Ich gebe mich ihm hin. Er weiß am besten, was ich brauche und wer ich bin. Jetzt möchte ich eine Zeit der Reflexion machen. Ich habe hier Notizzettel und Schreiber mitgenommen, weil ich denke, es wäre wichtig, das eine oder andere zu notieren, damit wir es nicht so schnell vergessen. Und zwar, genau, die Frage ist, was spürst du jetzt in deinem Herzen? Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist, du musst nicht suchen, sondern wenn dir etwas kommt, dann halte es fest und nimm dir vor, es zu verändern. Wirst du an eine Charakterschwäche erinnert oder an ein Verhalten, wo du eh schon überführt bist und Hilfe brauchst oder etwas verändern musst? Wo du ständig denkst, ich bin nicht genug oder das schaffe ich nicht? Verurteilt dich in irgendeinem Bereich dein Herz. Nimm dir wirklich vor, ehrlich über deine Sünde, dein Empfinden mit Gott zu reden. Auch wenn es Internetbilder sind, Pornografie. Gott ist nicht überrascht, er will dir helfen. Das andere ist, hast du Angst? Die Angst ist ja meistens Angst vor Ablehnung, Menschenfurcht. Ich habe einmal eine Geschichte gehört und das hat mir gut gefallen. Face your fears. Da haben sich eine Gruppe junger Leute haben sich vorgenommen, das zu tun, was sie auf dem Herzen haben. Und da waren sie in einem Abteil, oder der eine war in einem Zugabteil, gesteckt voll, und er hatte den Eindruck, er sollte sich hinknien und beten. Ihr könnt euch vorstellen, das braucht dann schon einige Überwindung. Aber er hat es gemacht. Und die anderen haben halt komisch geschaut. Ich meine, die Muslime tun es ja auch. Wenn du so einen Eindruck hast, am Arbeitsplatz mit jemandem zu reden oder in der Schlange beim Einkaufen für jemanden zu beten oder für jemanden die Rechnung zu bezahlen oder tu irgendetwas, wenn Gott dir etwas aufzeigt, nimm es dir vor, dass du es umsetzt. Face your fears, schau der Angst in die Augen. Oder ist es Bequemlichkeit, ein gewisser Unwille, Trägheit, dass du denkst, ah, der frühe Aufstehen, muss das sein. Das Leben ist zwar ganz schön, aber wir versäumen Dinge, wenn wir unsere Trägheit nicht überwinden. Und so möchte ich jetzt ein bisschen Zeit geben, dass jeder für sich reflektiert. Vielleicht kann man ein bisschen spielen oder Musik einspielen. Wenn ihr Zettel braucht, da vorne sind Zettel. Jetzt alle aufstehen. Jetzt wird es sportlich. Face your fears. Nein, es wird nicht so schlimm. Ich würde sagen, die Männer gehen alle links und die Frauen gehen alle rechts. Na, finde ich super. Spielen ist gut. Das finde ich super. Jetzt fühle ich mich richtig heimisch. Ich bin in der katholischen Kirche. Aui, aui. Genau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu zweit oder höchstens zu dritt zusammen und beten füreinander. Die einen, die was sagen möchten oder wirklich Hilfe brauchen, sollen sagen, wofür man beten soll. Und ansonsten segnen wir einander, beten für die Klarheit, beten um Kraft, dass die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Redet's prophetisch, tut's das, ich vertraue, dass Gott zu jedem Einzelnen spricht, dass jeder verändert nach Hause geht. Und wenn du von Gott ein Empfinden hast, du sollst das oder das tun, bitte schreib das auf und lass es nicht ungetan. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn ihr heute heimgeht und nicht noch 3 Stunden, dann denkt, ah, es war ein netter Gedanke. Nein, Gott hat zu dir gesprochen. Probier's aus. Okay, dann drehen wir uns zusammen, zu zweit, höchstens zu dritt und betet füreinander.